Ich möchte heute Morgen einsteigen mit einem Text aus dem Alten Testament, aus dem zweiten Buch Mose, das 19. Kapitel. Im dritten Monat nach dem Auszug der Söhne Israel aus dem Land Ägypten, an eben diesem Tag, kamen sie in die Wüste Sinai. Sie brachen auf von Rephidim und kamen in die Wüste Sinai und lagerten sich in der Wüste, und Israel lagerte sich dort dem Berg gegenüber. Mose aber stieg hinauf zu Gott, und der Herr rief ihm vom Berg aus zu: So sollst du zum Haus Jakob sagen und den Söhnen Israel mitteilen: Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan und wie ich euch auf Adlerflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein, denn mir gehört die ganze Erde. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das sind die Worte, die du zu den Söhnen Israel reden sollst. Darauf ging Mose hin, rief die Ältesten des Volkes zusammen und legte ihnen all diese Worte vor, die ihm der Herr geboten hatte. Da antwortete das ganze Volk gemeinsam und sagte: Alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Und Mose brachte dem Herrn die Worte des Volkes zurück. Da sprach der Herr zu Mose: Siehe, ich werde im Dunkel des Gewölks zu dir kommen, damit es das Volk hört, wenn ich mit dir rede, und auch dir ewig glaubt. Und Mose teilte dem Herrn die Worte des Volkes mit. Der Herr sprach zu Mose: Geh zum Volk und heilige sie heute und morgen, und sie sollen ihre Kleider waschen, damit sie für den dritten Tag bereit sind. Denn am dritten Tag wird der Herr vor den Augen des ganzen Volkes auf den Berg Sinai herabsteigen. Darum zieh eine Grenze rings um das Volk und sage: Hütet euch, auf den Berg zu steigen oder auch nur sein Ende zu berühren. Jeder, der den Berg berührt, muss getötet werden. Keine Hand darf ihn berühren, denn sonst muss er gesteinigt oder erschossen werden. Ob Tier oder Mensch, er darf nicht am Leben bleiben. Erst wenn das Witterhorn anhaltend ertönt, sollen sie zum Berg hinaufsteigen. Daraufhin stieg Mose vom Berg zu dem Volk hinab, und er heiligte das Volk, und sie wuschen ihre Kleider. Dann sagte er zum Volk: Haltet euch für den dritten Tag bereit, nähert euch keiner Frau. Und noch Vers 24, 25. Da sprach der Herr zu ihm: Geh, steig hinab und komm dann wieder herauf, du und Aaron mit dir. Aber die Priester und das Volk sollen nicht durchbrechen, um zum Herrn hinaufzusteigen, damit er nicht in sie einbricht. Da stieg Mose zum Volk hinab und sagte es ihnen. Meine Tochter hat mich gestern gefragt, über was ich heute predigen werde, und ich gab ihr zur Antwort, es solle heute um Gott gehen. Sie war erstaunt, denn normalerweise erwartet man, wenn man ja in einem Gottesdienst sitzt, deshalb auch das Wort Gottesdienst, dass es im Gottesdienst immer um Gott geht, Dienst an Gott. Wir alle wissen aber auch, dass in der heutigen Zeit das nicht mehr so sicher ist. Ja, also man kann durchaus in einem Gottesdienst sitzen und man hört im Zweifelsfall gar nichts von Gott, weil Gott gar nicht mehr vorkommt. Der Herr Jesus sowieso nicht, aber auch Gott kommt im Zweifelsfalle nicht vor. Es kommen Geschichten vor, vielleicht wird ein kleines Theaterstück vorgeführt, ein Film, ein Musikstück, aber Gott kommt oftmals gar nicht mehr vor. Heute Morgen möchte ich gerne auf den Spuren Gottes wandeln und Gott noch einmal versuchen, etwas näher kennenzulernen. Ich glaube nämlich, dass das unglaublich wichtig ist. Wenn wir Menschen auffordern, in die Nachfolge zu treten, wenn wir Menschen auffordern, zu Gott zu kommen, dann macht das eigentlich nur Sinn, wenn die Menschen wissen, auf was sie sich einlassen. Und nur wenn wir Gott wirklich kennen, wissen wir, auf wen wir uns da eigentlich einlassen. Und deshalb möchte ich ihn heute Morgen, wie gesagt, etwas näher kennenlernen. Die Stelle, die ich ausgewählt habe als Einstieg, ist eine der ganz zentralen Stellen, die jeder von uns kennt. Kurz danach werden die Gebote präsentiert. Und diese Stelle hier in 2. Mose 19, die macht ganz am Anfang, relativ am Anfang der Bibel deutlich, was für einen Gott wir überhaupt haben. Und ich finde es schön, dass Gott im Vers 4 gleich mit etwas beginnt, nämlich damit, dass er ein fürsorglicher Gott ist. Er ist ein Gott, der sich um die Seinen kümmert. Er kümmert sich nicht um alle Menschen. Er sagt, ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan habe. Und gleichzeitig hat er aber sein Volk getragen auf Adlerflügeln. Ein Adler ist ein mächtiger Vogel, kraftvoller Vogel. Und Gott wird hier mit diesem Adler gleichgesetzt, der mit Sicherheit seine Jungen, die zu ihm gehören, mit Macht verteidigen wird. Gott ist also fürsorglich. Gott ist aber noch etwas, was wir heutzutage leider immer wieder auch vergessen. Gott ist ein heiliger Gott. Gott ist so heilig, dass um diesen Berg herum eine Absperrung gezogen wird, eine Grenze wird gezogen und die darf man nicht überschreiten. Heute ist Gott oftmals ein Kumpel. In der Volksbibel gibt es einen Vers, der heißt, wenn der Herr Jesus von sich spricht, kommt zu mir, denn bei mir geht es locker ab. Kann man nachlesen. Jesus sagt, bei mir geht es locker ab. Wenn der Sohn Gottes sagt, bei mir geht es locker ab, dann fragt mal auf der Straße Menschen, was könnte das bedeuten, bei mir geht es locker ab. Also ich denke nicht an Gott bei so einer Formulierung. Aber viele Menschen, glaube ich, denken heute an Gott, bei ihm geht es locker ab. Das ist ein Kumpel. Vielleicht so ein Kumpel wie der eigene Vater oder die eigene Mutter, die beste Freundin sein möchten, ihrer Tochter, oder der beste Freund des Sohnes. Ja? Und ich habe dann einen Kumpelvater und eine Kumpelmutter, und jetzt lerne ich einen Gott kennen. Zu dem komme ich, und im Zweifelsfall geht es bei ihm auch locker ab. Das ist natürlich nicht der Gott der Bibel. Gott ist ein heiliger Gott. Und er ist so heilig, dass eine Grenze um ihn gezogen wurde. Gott möchte aber noch etwas. Gott möchte unsere ungeteilte Aufmerksamkeit. Auch das ist heute ganz, ganz schwierig. Viele Familien, wenn die sich zusammensetzen, um zu essen, essen nicht, ohne dass der Fernseher läuft oder das Radio. Oder wenn ich telefoniere, läuft gleichzeitig Fernseher und Radio. Und. Das heißt, diese ungeteilte Aufmerksamkeit, sich vielleicht mit einem Menschen hinzusetzen, ohne Radio, ohne Fernseher, ohne dieses ganze Equipment und einfach sich mit dem Menschen zu unterhalten, ist uns oftmals fremd geworden. Es gibt viele Kinder, die kennen es gar nicht mehr, dass Eltern ungeteilte Aufmerksamkeit haben für sie, weil sie es auch gar nicht kennen, dass man sich mittags oder abends oder wann auch immer oder zum Frühstück gemeinsam mal zusammensetzt. Gott jedoch möchte eine ungeteilte Aufmerksamkeit. Und das Beispiel, was er dafür gibt, ist ein interessantes Beispiel. Es geht darum, dass man nicht mit seiner Frau schlafen soll. Das ist ein zunächst einmal vielleicht etwas sonderbares Beispiel. Was hat denn das eine nun mit dem anderen zu tun? Ich finde es aber ein gutes Beispiel. Die Bibel hat die Ehe geheiligt. Gegen die Ehe ist nichts vorzuwerfen und vorzubringen. Und dass man mit seiner Frau schläft oder mit seinem Mann, ist Gott gewollt. Aber wenn ich mit meiner Frau schlafe oder meine Frau mit mir, dann sollte ich mich auf sie konzentrieren und nicht auf irgendwas anderes. Und deshalb sagt Gott hier an der Stelle als ein Beispiel, wenn ihr euch vorbereitet, wenn ihr euch mir nähern wollt, dann muss das so weit gehen, dass ihr wirklich alles ausschaltet in eurem Leben, was eure Aufmerksamkeit von mir wegziehen könnte. Und da wird dieses Beispiel gebracht. Das heißt, Gott möchte, dass wir uns völlig auf ihn konzentrieren. Ein fürsorglicher, heiliger Gott, der unsere ganze Aufmerksamkeit möchte. Es gibt aber noch mehr in der Bibel. Eigenschaften Gottes, Dinge, die Gott sich wünscht. Wenn wir ein paar Verse weitergehen in 2. Mose 20, werden einige dieser Dinge genannt. Und Gott redete. Gott spricht also hier ganz persönlich. Er redete all diese Worte und sprach: Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Götterbild machen, auch keinerlei Abbild dessen, was oben im Himmel oder was unten auf der Erde oder was in den Wassern unter der Erde ist. Du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen, ihnen nicht dienen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern in der dritten und vierten Generation von denen, die mich hassen. Der aber, Gnade erweist an Tausenden von Generationen von denen, die mich lieben und meine Gebote halten. Gott möchte, dass wir uns wirklich völlig auf ihn konzentrieren, und er duldet es nicht, wenn wir andere Götter neben ihm haben. Jetzt ist es so, wenn man die Bibel zunächst einmal nur liest, dann ist es so, dass teilweise Aussagen in der Bibel stehen, wo viele dann vielleicht denken, das betrifft mich ja gar nicht so ganz. Also wenn es heißt, du sollst nicht töten, dann werden wahrscheinlich alle hier im Raum aufstehen und sagen, das geht mich nichts an, ich habe noch niemanden getötet. Und mit den Göttern ist es so, wenn ich jetzt hier in der Runde fragen würde, natürlich verehrt keiner Buddha oder Allah. Aber ich glaube, dass die Bibel natürlich hier viel, viel weiter den Bogen spannt, dass es halt nicht nur darum geht, dass wir fremde Götter verehren, sondern die Bibel macht das an vielen Stellen deutlich, dass dieser Gott, den wir verehren, auch unsere Frau sein kann oder unser Mann. Es kann unser Beruf sein. Es kann die Droge sein, der Alkohol. Es kann ein Computer sein, von dem wir nicht lassen können. Es können die eigenen Kinder sein, es kann der Hund sein. Und es können ganz verschiedene Dinge sein. Ich habe vor einiger Zeit mal einen Fernsehbericht gesehen, der mich doch tief erschüttert hat. Da wurde ein Mann gezeigt, der jeden Samstag, vielleicht kennt ihr sowas auch, sein Auto schön herrichtet. Und der wurde gefragt, was ihm denn nur wichtiger sei, sein Auto oder seine Frau. Und er sagte wirklich, mein Auto. Also wenn er eins von beiden abgeben müsste, dann wäre es die Frau, aber nicht das Auto. Das heißt, da hat jemand einen Gegenstand so vergottet, sozusagen, dass er ihm wichtiger ist als alles andere. Gott kam da sowieso nicht drin vor, aber allein schon das Auto wichtiger als die Frau. Ich glaube, hier muss sich jeder selber fragen, wo ist mein Gott? Wo ist sozusagen der Gott, den ich zusätzlich zu dem Gott, den ich verehren soll, auch noch verehre? Und Gott möchte das nicht. Gott möchte, dass wir ihn lieben. Jetzt ist erst dieser Begriff Liebe natürlich ein vielleicht abgedroschener Begriff. Wenn man in Jugendzeitschriften reinschaut, dann wird Liebe in der Regel mit Sexualität gleichgesetzt. Und wir sind heute vielleicht auch relativ schnell dabei zu sagen, ich liebe dich. Was aber wirklich Liebe heißt, behaupte ich mal, wissen viele Menschen heute nicht mehr. Ich möchte ein Beispiel bringen. Auch ich bin lernfähig und ich bin seit einigen Jahren verheiratet. Und die Ehe ist wirklich auch ein Feld, wo man viel lernen kann. Wenn ich also jemanden wirklich lieb habe und sage, ich liebe dich, ich nehme als Beispiel jetzt meine Frau, dann frage ich mich oder sollte mich natürlich fragen, was muss ich tun, um sie glücklich zu machen? Das ist nicht so einfach, wie es klingt. Und zu Beginn meiner Ehe ist mir das mit Sicherheit oftmals nicht geglückt. Denn ich fragte mich auch, was muss ich tun, um sie glücklich zu machen? Wie drücke ich meine Liebe aus? Und dann kommen so Gedanken, vielleicht kennt ihr die. Ich frage mich, was macht mich oder was gefällt mir? Also ich nehme jetzt mal ein Beispiel, was nicht zutrifft auf mich, aber angenommen, als Junge, als Mann liebe ich Modellautos. Also schenke ich meiner Frau zum Geburtstag ein Modellauto. Die Reaktion wird nicht sein, dass sie mich jetzt deshalb mehr liebt oder sie meine Liebe anerkennt, sondern sie wird nicht besonders begeistert sein. Ich habe keine Modellautos verschenkt, aber ich habe ähnliche Dinge verschenkt und war am Anfang sehr überrascht, dass meine Frau das nicht so toll fand, wie ich mir das vorgestellt habe. Der Trick sozusagen ist, sich zu fragen, was muss ich tun, was tue ich, was kann ich auch schenken vielleicht, was sie glücklich macht. Und auf Gott bezogen ist das, glaube ich, auch die absolut zentrale Frage. Wie kann ich nun Liebe gegenüber Gott ausdrücken? Was muss ich also tun, dass meine Andacht, mein Gebet, mein Gottesdienst Gott gefällt? Und heutzutage ist es leider so, dass oftmals wir diese Frage gar nicht mehr stellen, sondern die Frage, die wir stellen, ist, der Gemeinderaum ist leer, was können wir tun, um die Leute reinzubekommen? Und wir fragen nicht, was Gott will. Weil das, was Gott will, oftmals nicht das ist, was die Menschen wollen. Aber ich möchte ja Menschen gewinnen für Gott. Und je mehr, desto besser. Und deshalb frage ich mich, wie kann ich die Menschen hier reinbekommen in den Raum? Jetzt vielleicht nicht hier in unserer Gemeinde, aber ganz allgemein. Wie schaffe ich es also, Menschen zu Gott zu bekommen? Und dann kommen wir wieder zur Musik, dann kommen wir zum Theaterspielen, dann kommen wir zu irgendwelchen Arbeitsgemeinschaften, die man gründet. Und die ganze Woche ist irgendwas am Laufen in der Gemeinde. Die Frage ist natürlich, ist es das, was Gott möchte? Und Liebe gegenüber Gott heißt meines Erachtens, sich zu fragen, was möchte er, nicht was möchte ich, oder was glaube ich, dass er möchte, sondern einfach in die Bibel reinzuschauen, was möchte Gott? In Micha 6 steht so eine der zentralen Stellen, wo Menschen sich Gedanken gemacht haben, oder wenn man sich Gedanken macht, was will er denn eigentlich? Womit soll ich vor den Herrn treten? Das ist die zentrale Frage. Mich beugen vor dem Gott der Höhe. Soll ich vor ihn treten mit Brandopfern? Mit einjährigen Kälbern? Wird der Herr gefallen haben an Tausenden von Wittern? An Zehntausenden von Bächen Öls? Soll ich meinen Erstgeborenen geben für mein Vergehen? Die Frucht meines Leibes für die Sünde meiner Seele? Man hat dir mitgeteilt, oh Mensch, was gut ist. Und was fordert der Herr von dir? Als Recht zu üben und Güte zu lieben und demütig zu gehen mit deinem Gott. Gott erwartet Demut. Ein Begriff, den wir heute gar nicht mehr kennen. Weil wir in der Regel von klein auf lernen, nicht demütig zu sein. So kommt man ja nicht durchs Leben. Wir sollen aufrecht gehen, wir sollen selbstbewusst sein. Und dann treffen wir auf einen Gott, der ein demütiges, zerschlagenes Herz haben möchte. Und da fangen die Probleme an. Es gibt im Neuen Testament eine Stelle, die möchte ich jetzt nicht näher ausführen, die ihr auch kennt, in Lukas 18, das Gleichnis vom Pharisäer und vom Zolleinnehmer, wo das sehr schön deutlich wird. Der eine, der fast überheblich sich für einen ganz besonders heiligen Menschen hält, und der andere, der zerschlagenen Herzens, kommt zum Herrn und der geheiligt von seinen Sünden befreit geht. Und dieses zerschlagene Herz ist, glaube ich, etwas, was für jeden wichtig ist. Es gibt ja Predigten, wo man vielleicht zunächst einmal denkt, naja, da sind viele Punkte enthalten, das betrifft wahrscheinlich eher Neubekehrte oder Leute, die gar nicht bekehrt sind. Ich glaube jedoch, dass das mit dem zerschlagenen Herzen etwas ist, was jeden Tag aufs Neue für uns von Bedeutung ist und wichtig ist. Und wenn wir da nicht aufpassen, wenn wir da nicht Gott immer wieder um ein demütiges Herz bitten, dann werden wir im Zweifelsfalle überheblich. Und in meinem Leben ist es öfters oder oftmals schon so gewesen, dass ich an Punkten angelangt war, wo ich so still bei mir dachte, ich spreche die Dinge dann nicht immer aus, aber wo ich so still bei mir dachte, ja, es läuft momentan ganz gut. Und was immer das war, ob das meine Gesundheit war oder andere Dinge, so dieser Gedanke, naja, irgendwie läuft's. Und Gott war oft gnädig mit mir an der Stelle und hat mir teilweise unmittelbar, also wirklich in ganz engem zeitlichen Zusammenhang klargemacht, dass ich nichts in der Hand habe, aber auch überhaupt nichts. Und das ist, glaube ich, wichtig. Von daher ist das eine Stelle, die, denke ich, auf alle zutrifft. Um das vielleicht noch ein bisschen näher auszuführen mit dem demütigen Herzen, beziehungsweise die Frage, was heißt Liebe zu Gott, was erwartet er von uns, habe ich nochmal vier kleine, ganz kleine Stellen, die das hoffentlich ganz deutlich machen. Psalm 143, David singt ein Lied. Ein faszinierender König übrigens, als Randbemerkung, der auf der einen Seite ganz klar bei Gott steht und auf der anderen Seite schwere Sünden auch begeht. Da sieht man, dass wir Menschen sozusagen diese beiden Teile immer auch vereinen bzw. immer in der Gefahr stehen. Aber auf jeden Fall, David sagt hier im Psalm 143, Vers 10, lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen, denn du bist mein Gott, dein guter Geist leite mich in ebenes Land. Nach deinem Wohlgefallen. Wir denken ja normalerweise heute immer nur an unser Wohlgefallen. Oder Jesus sagt in Lukas 22, Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir weg, doch nicht mein Wille, sondern der deine geschehe. Beten wir so? Beten wir so? Dass wir sagen, dein Wille geschehe? Oder Jesus in Johannes 5, ich kann nichts von mir selbst tun, so wie ich höre, richte ich, und mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Suchen wir immer Gottes Willen? Oder versuchen wir, unseren Willen zu verwirklichen? Oder der Blinde im Verhör mit den Pharisäern in Johannes 9. Wir wissen, dass Gott Sünder nicht hört, sondern wenn jemand gottesfürchtig ist und seinen Willen tut. Und noch einmal, ich glaube, man kann es nicht oft genug betonen. Gott erwartet, dass wir unser ganzes Denken und Handeln auf ihn ausrichten. Es ist nicht entscheidend, was wir wollen, sondern was er will. Und Jesus ist hier Vorbild. Gottes Sohn selbst hat es uns vorgemacht im Garten Gethsemane, beispielsweise, wo er sagt, nimm diesen Kelch, wenn möglich, von mir. Jesus wusste, was kommt. Es war keine Sache, es ist ja auch so Vorstellungen, vielleicht heute manchmal, Jesus geht ans Kreuz, ja und? Jesus wusste, was kommt. Das war ja kein Spaziergang, das war ja nichts, wo man sagt, das mache ich jetzt gerne. Aber Jesus macht deutlich, auch in dieser schweren Stunde geht es nicht um meinen Willen. Selbst der Sohn Gottes sagt, es geht nicht um seinen Willen. Es geht um Gott. Und das ist auch nochmal wichtig, auch für uns hier im Gottesdienst. Es muss immer um Gottes Willen gehen. Es geht nicht darum, was für uns im Mittelpunkt steht, sondern was für Gott im Mittelpunkt steht. Es ist nicht von Bedeutung, was wir wollen, sondern was er will. Und ich glaube, das kann auch nur die einzige Richtschnur sein. Für unsere Gottesdienste, für die Gemeinde hier, aber auch ganz persönlich für unser Leben, für unsere Ehe, für unsere Andachten, auch um so scheinbar banale Dinge, wo arbeite ich? Ja, es gibt ja Menschen hier in der Gemeinde, die vielleicht momentan auch sich die Frage stellen, wo soll es hingehen? Welchen Job soll ich suchen? Auch die jüngeren Menschen, sitzen hier ja auch Jüngere, die irgendwann mit der Schule fertig sind und sich vielleicht auch die Frage stellen, wohin soll es gehen? Ja? Und wo ziehe ich hin? Ziehe ich in eine Stadt, wo ich weiß, es gibt eine Gemeinde, die wirklich das Wort verkündet? Oder ziehe ich in die andere Stadt, weil der Job mir vielleicht ein bisschen besser gefällt? Ziehe ich in ein Wohnviertel, wo ich ganz genau weiß, Anfechtungen werden riesengroß sein? Oder ziehe ich in ein anderes Wohnviertel, wo ich weiß, hier kann ich im Zweifelsfalle Gott besser dienen? All diese Entscheidungen, nicht was wir wollen, sondern was Gott will. Oder wer auf der Suche ist nach einem Partner. Da ist es ja auch wichtig. Es sind nicht die blonden Haare und die blauen Augen. Wenn die noch dazukommen, mag es gut sein. Aber die Frage ist, was gefällt Gott, nicht was gefällt mir. Die Liebe, die wir ihm entgegenbringen sollen, die Aufmerksamkeit, die ist immer mit zwei Dingen gepaart, die wir vielleicht manchmal vergessen. Das eine ist die Dankbarkeit und das andere ist die Ehre, die wir Gott entgegenbringen. In Lukas 17 gibt es diese ganz bekannte Stelle. Und als er in ein Dorf einzog, da begegneten ihm 10 aussätzige Männer, die von fern standen. Also Menschen, die sozusagen so krank waren, dass man da nichts mehr machen konnte. Und sie erhoben ihre Stimme und sprachen, Jesus, Meister, erbarme dich unser. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen, geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, während sie hingingen, wurden sie gereinigt. Riesenwunder. Wir kennen die Geschichte. Einer aber von ihnen kehrte zurück, als er sah, dass er geheilt war. Und er verherrlichte Gott mit lauter Stimme. Und er fiel aufs Angesicht zu seinen Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach, sind nicht die 10 gereinigt worden? Wo sind die 9? Haben sich sonst keine gefunden, die zurückkehrten, um Gott Ehre zu geben, außer diesem Fremdling? Oder Psalm 100. Zieht ein in seine Tore mit Dank, in seine Vorhöfe mit Lobgesang, preist ihn, dankt seinem Namen. Oder Kolosser 3. Das Wort des Christus wohne reichlich in euch, in aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern, singt Gott in euren Herzen in Gnade. Ich glaube, wenn wir einmal tief im Herzen verstanden haben, dass wir ganz von Gott abhängig sind, so wie ich das gerade auch schon ausführte, und dass, wenn Gott seine Hand zurückzieht, nichts, aber auch gar nichts von uns mehr übrig ist, dann ist hoffentlich der nächste Schritt auch hinzukommen und zu sagen, danke Herr. Gott erwartet, dass wir ihm Ehre geben. Er erwartet, dass wir ihm dankbar sind. Wir erkennen nämlich damit an, dass wir aus uns selbst heraus keine einzige Sekunde auf dieser Welt überleben würden. Und wichtig ist aber Folgendes, das ist auch nochmal, glaube ich, wert, dass man es betont. Es geht um die Herzenshaltung. Es geht nicht darum, wie wir hier sitzen. Es geht nicht darum, wenn wir hier aufstehen wegen mir als Brüder und am Ende beten, dass der Bruder, der am längsten gebetet hat, wegen mir der dankbarste ist und die demütigste Herzenshaltung hat. Gott schaut ins Herz. Und ich habe vor einiger Zeit mit einem Bruder aus einer anderen Gemeinde gesprochen und der hat geklagt, dass früher es so war, dass wenn man dort in die Gemeinde kam, solange die Frau den Rock trug und der Mann den Anzug, dann war die Welt in Ordnung. Wie es dahinter aussah, hinter der Fassade, das hat zunächst mal keinen interessiert. Aber sobald die Frau nicht mit dem Rock in die Gemeinde kam und der Mann nicht im Anzug, da war sozusagen Land unter und dann ging es los. Gott schaut aber ins Herz und das ist auch beruhigend. Es ist beruhigend, weil wir wissen, dass Gott deswegen auch gerecht urteilen kann. Und deshalb heißt es auch in Kolosser, singt Gott in euren Herzen. Ja, es geht nicht darum, dass ich sozusagen mich in der Gemeinde ganz besonders heilig präsentiere oder am Arbeitsplatz, in der Schule, wo immer ich mich befinde, sondern es geht darum, dass wir Gott im Herzen Dank sagen sollen. Und am Rande erwähnt, wenn wir Menschen näher kennenlernen, ist diese Fassade sowieso schnell gebröckelt. Spätestens in der eigenen Familie. Meine Kinder zum Beispiel kennen meine Schwachpunkte und Menschen, die mich näher kennenlernen, werden auch merken, aha, hier hat er einen Schwachpunkt oder hier. Und von daher, diese Fassade bröckelt, auch vor Menschen, relativ schnell. Gott hat uns an der Stelle sofort durchschaut. Der Mensch heutzutage, der hochmütige Mensch, und ich glaube auch wir sind oftmals immer noch zu hochmütig, der hochmütige Mensch glaubt, dass er sein Leben in der Hand hat. So wie dieser reiche Kornbauer, der seine Scheunen abreißt nach dem Motto, ich habe meine Zukunft in der Hand, ich packe da alles rein und habe ausgesorgt fürs restliche Leben. Du Narr, sagt der Herr, heute Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und Gott erwartet noch etwas. Nachdem wir ihm Liebe entgegenbringen, nachdem wir dankbar sind, er erwartet auch, dass wir handeln. Lukas 6, eine knallharte Stelle. Lukas 6, 46. Was nennt ihr mich aber Herr, Herr und tut nicht, was ich sage? Jeder, der zu mir kommt und meine Worte hört und sie tut, will euch zeigen, wem er gleich ist. Er ist einem Menschen gleich, der ein Haus baute, grub und vertiefte, und den Grund auf den Felsen legte. Als aber eine Flut kam, stieß der Strom an jenes Haus und konnte es nicht erschüttern, denn es war auf den Felsen gegründet. Der aber gehört und nicht getan hat, ist einem Menschen gleich, der ein Haus auf die Erde baute, ohne Grundmauer. Der Strom stieß dran und sogleich fiel es und der Sturz jenes Hauses war groß. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir das, was wir hören, auch sonntags in der Gemeinde hören, nicht nur hören und dann gehen wir wieder, sondern Gott möchte, dass wir uns auch bemühen, das ist wieder die Herzenshaltung, uns bemühen, es auch wirklich zu tun. Und wenn jetzt einer fragt, das ist so ähnlich vielleicht mit der Stelle, wo gefragt wird, wie oft soll ich denn nun meinem Bruder vergeben? 7-mal? Ja, oder wie oft? So ähnlich könnte ja auch einer fragen, nun, wie sieht das aus mit Gott lieben und Gott ehren und das tun, was Gott will, wie oft soll ich denn das? Schma Israel, höre Israel, heißt es in 5. Mose. Das ist dieses berühmte Bekenntnis, was die Juden sprechen. Schma Israel, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein und du sollst sie deinen Kindern einschärfen. Du sollst davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt und wenn du auf dem Weg gehst, wenn du dich hinlegst und wenn du aufstehst. Auf den Punkt zu kommen, Gott soll immer, zu jeder Zeit in unserem Herzen präsent sein und wir sollen von ihm reden. Das heißt, es ist natürlich nicht so, dass ich morgens hier in Gottesdienst gehe und vielleicht noch zur Bibelstunde und dann komme ich nach Hause und dann lege ich meine Bibel sozusagen in den Schrank und mein gottesfürchtiges Wesen und die Woche über führe ich irgendein Leben und dann komme ich am Sonntag wieder. sondern ich soll immer davon reden. In der Familie, ihr kennt das, wenn man Kinder hat, ist das Schöne, Kinder fragen einen. Das heißt, man läuft da immer Gefahr, über Gott reden zu müssen, weil Kinder einen immer fragen. Meine Kinder fragen oftmals dann, wenn es auch ins Bett geht oder wenn Situationen sind. Und dann ist der Vater oder die Mutter sind gefragt, denn es heißt, wir sollen ja auch das Wort predigen, sei es zur Zeit oder zur Unzeit. Und vor einigen Jahren hat ein lieber Bruder, schon etwas älter, dem habe ich das Kompliment gemacht, dass ich es so toll finde, dass wenn ich eine Frage habe, ich zu ihm kommen kann. Und seine einfache, lapidare Antwort war, ja, lerne was davon. Das heißt, wir sollen von Gott reden zu jeder Zeit und auch dann vielleicht, wenn es uns nicht passt. Eine gefährliche Aussage für jemanden, der hier vorne predigt, ich weiß. Natürlich kann man mich jetzt hier auch beim Wort nehmen, das ist mir bewusst. Aber ich glaube, das ist das, was in 5. Mose 6 steht. Wenn ich diese 6 Punkte zusammenfasse, Gott ist ein heiliger Gott. Gott will unsere ungeteilte Aufmerksamkeit. Er möchte, dass wir uns ihm in Demut nähern. Er möchte, dass wir unser Denken und Handeln auf ihn ausrichten. Er möchte, dass wir ihm die Ehre geben, ihm dankbar sind. Und Gott möchte, dass wir nicht nur hören, was er zu sagen hat, also die Bibel, sondern auch danach handeln. Das heißt, wenn wir die Punkte in unseren Familienandachten, im Gottesdienst, in unserem täglichen Leben beachten, dann geben wir Gott die Ehre und zeigen, dass wir ihn wirklich lieben. Ich war geneigt, die Predigt hier zu beenden, einen Abend zu sprechen, mich zu setzen. Und es hätte auch keiner was sagen können dagegen, weil die Punkte, die ich genannt habe, stehen ja so in der Bibel. Aber ich glaube, es wäre nur die halbe Wahrheit gewesen. Es wäre auch ganz besonders unfair Menschen gegenüber, die vielleicht neu zum Glauben gekommen sind. Denn wenn die das hören, und das steht alles in der Bibel, und sie sich dann ihr eigenes Leben anschauen, dann müssen sie eigentlich verzweifeln. Und müssen sagen, also wenn das die Anforderung ist, oder die Anforderungen sind, dann muss ich wieder gehen. Sünder sind zwar in der Gemeinde willkommen, aber wenn das Gott von mir möchte, dann müsste ich eigentlich wieder gehen. Denn wenn wir wirklich all das, was hier steht, ernst nehmen, wir müssen es ernst nehmen, denn es steht in der Bibel. Es steht genau so drin. Aber wenn wir es ernst nehmen, dann werden wir erkennen, dass wir niemals, egal ob wir jetzt alt oder jung sind, hier sitzen ja schon welche, die sind schon etwas älter, es sitzen welche, die sind noch sehr jung, aber keiner, egal ob er 90 ist oder 17, wird das erreichen können, nie dem entsprechen können, was Gott hier von uns fordert. Wir werden erkennen, dass wir in unserem Leben eigentlich jeden Tag von diesen Forderungen abweichen. Was ist also zu tun? Sind nun die Forderungen falsch oder unbiblisch? Nein, das sind sie nicht. Wir müssen aber immer wieder, für diejenigen, die schon länger mit Gott unterwegs sind, und für die, die neu mit Gott unterwegs sind, die Wahrheit bleibt immer die gleiche. Wir müssen immer wieder daran erinnern, immer wieder daran denken, dass wir einen Erlöser brauchen, der stellvertretend für unsere Sünden gestorben ist. Wir müssen erkennen, dass wir durch unser Tun niemals vor diesem großen, heiligen Gott bestehen können. Und deshalb ruft Jesaja aus, sozusagen in einer Vorschattung dessen, was kommen wird. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Streben ist uns Heilung geworden. Jesus, er hat auf dieser Erde ein sündloses Leben geführt und zwar auch im Herzen. Das ist das, wo wir ja in der Regel zuerst scheitern. Deshalb sagt ja auch Jesus bezüglich des Ehebruchs, es geht nicht darum, dass du mit der anderen Frau geschlafen hast, es geht darum, dass du dir überhaupt vorgestellt hast, es zu tun. Und plötzlich merken alle, hoppla, die Männer, die dort stehen, dann meint er ja auch mich. Jesus, er hat auch im Herzen ein sündloses Leben geführt und Gott hatte Wohlgefallen an ihm. Und eine Stimme kam aus den Himmeln, heißt es in Markus. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Das sagt er sonst zu niemandem. Aber Jesus war dieser geliebte Sohn, an dem der Herr Wohlgefallen hatte. Und trotzdem, trotz all dieser Dinge musste er sterben, da Gott unsere Sünden auf ihn gelegt hat und somit Jesus stellvertretend für uns die Qualen der Hölle erleiden musste. Die Hölle, die oftmals in den heutigen Predigten auch nicht mehr vorkommt. Aber was ist die Hölle, der Himmel ohne die Hölle? Und aus diesem Grund allein vergibt Gott uns unsere Schuld, wenn wir zu ihm kommen. Und das ist der Punkt, wenn wir zu ihm kommen. Wenn wir unsere Sünden bekennen, heißt es in Johannes 1, Vers 9, eine der ganz großen Stellen. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Treu und gerecht, das haben wir ja heutzutage gar nicht mehr so oft. Ja? Wer ist denn heute noch treu und gerecht? Wenn wir heute Verträge abschließen, kann morgen schon alles ganz anders sein. Ja? Und auch Eltern sind vielleicht nicht immer treu und gerecht. Wenn sie Kindern etwas versprechen, halten sie es immer. Erwachsene haben immer furchtbar viel zu tun und sind sich auch immer furchtbar sicher, dass ihre Sachen wichtiger sind. Gott ist treu und gerecht zu jedem einzelnen Menschen, der zu ihm kommt. Und das, was er angekündigt hat, das wird er halten. Und hierin zeigt sich etwas, und das sind die zwei Seiten Gottes, die man, glaube ich, immer wieder verkünden muss, sonst wird es einseitig. Es ist nicht der Kumpelgott, und es ist auch nicht der Gott, der mit der Peitsche in der Hand sozusagen die Leute in den Dreck zwingt. Das sind ja so die zwei sozusagen Extreme. Und weder den einen noch den anderen möchten die Leute, vielleicht den Kumpelgott noch eher. Aber hierin zeigt sich Gottes absolute Heiligkeit und seine Gnade. Er ist kein Gott, der Unrecht einfach nur zudeckt und wahllos gnädig ist, wie das heutzutage oftmals leider in unserer Gesellschaft geworden ist. Nein, sein Sohn starb für unsere Sünden, damit wir von ihm nicht verurteilt werden müssen, sofern wir Jesus in unserem Leben annehmen. Und deshalb können wir heute mit Psalm 130 ausrufen, wenn du, Jah, die Sünden anrechnest, Herr, wer wird bestehen? Doch bei dir ist die Vergebung, damit man dich fürchte, dass man Ehrfurcht hat vor Gott. Und deshalb möchte ich an dem heutigen Sonntag die Predigt beenden mit einem Dank, den ich an Gott richten möchte. Tausend Dank dafür, was du, Herr Jesus am Kreuz von Golgatha, für mich, für uns getan hast. Aus Dankbarkeit möchte ich dir dafür dienen und jene Punkte beachten, die du uns in deinem Wort als Leitlinie vorgegeben hast. Amen.